hat das alles sozusagen beim Schreiben erlebt. Insofern ist die Frage, was hat er erlebt oder was nicht. Beim Karl May ist es einfach, nichts hat er erlebt, alles hat er erfunden. Könnte man ja sogar mehr bewundern, ja. Er hat manches erlebt, er kann sich sozusagen Erlebnisse auch hochrechnen. Man braucht ihm nur ein Reizwort zuzuwerfen sozusagen und er könnte daraus eine Geschichte machen. Und der Ennui, die Gelangweiltheit, die Lebensüberdrüssigkeit, die er seiner Figur hier zuerkennt, die besitzt er natürlich selber auch. Das ist ein Spiegel seiner selbst. Bei uns literarischen Akrobaten wird diese Übung durch ein vollständiges Versenken in die Arbeit ersetzt, für alles andere abgestorben sein. Das Schreiben macht man nur noch mechanisch. Nichts mehr im Kopfe haben als das, woran man eben arbeitet, bis man zuletzt davon träumt, ganz regelrecht auch im Traum daran weiterarbeitet und dennoch muss es ein erquickender Schlaf sein. Wenn man seine Geisteskonzentration so weit gebracht hat, auch im lärmendsten Menschengewühle, sich in sein stilles Gedankenkämmerlein zurückziehen kann, dann tritt bald von selbst etwas ein, etwas Magisches, wofür der Mensch wohl nie eine Erklärung finden wird. Dann vermehren sich diese Kräfte von ganz allein immer weiter. Für solch einen Schriftsteller gibt es dann kein Sich-Ausschreiben, sondern je mehr er produziert, desto mehr wächst nur seine Fantasie und seine Arbeitskraft. Ob ich nun ein Jahrmarktsgaukler oder ein erstklassiger Zirkusartist bin, das ist mir dabei vollständig gleichgültig. Denn da kommt auch noch etwas anderes in Betracht. Auf allen denen, zu denen auch ich gehöre, auf uns allen lastet es wie ein Fluch, aber wir verstehen ihn in einen Segen, in unser Glück zu verwandeln. Wir sind die Hexenmeister, die den Geist der Fantasie zu beschwören verstanden haben, dass er uns jederzeit dienstbar sein muss. Und nun können wir ihn nicht wieder bannen. Wir müssen schreiben, schreiben, rastlos schreiben, oder wir ersticken im eigenen Fett. Kraft ging es mehr und mehr um die Lesbarkeit der Welt in Form seiner eigenen seelischen Erfahrungen bei diesen literarischen Fantasiereisen. Das, was heute in Therapien gemacht wird, Fantasiereisen, das hat er quasi beim Schreiben gemacht. Im Rahmen dieser psychonautischen, nenne ich sie, Unternehmungen tauchen immer wieder Schiffserlebnisse auf, die er tatsächlich hatte. Aber dann ist es meinetwegen in der Art eines Gespensterschiffs, so eine Art fliegender Holländer. Er macht dann diese Schiffe in der Erinnerung meinetwegen zu Charons Boot, das ihn in die Anderwelt transportiert, zu geheimnisvollen Orten, in wirkliche, unwirkliche, liebliche Landschaften, unwirtliche Landschaften, zu Kultstätten an verschollenen Orten, Insel, Berg, Höhle, Wald, hoch ins Luftreich durch ein Aeroplan, unter Wasser bis zum Meeresgrund in einer Taucherrüstung oder durch ein Tauchboot, immer wieder an den Rand der realen Welt, wie Märchen bevölkert von magischen Tieren, ausgestorbenen Stämmen. Er durchforscht unterirdische Systeme, bei denen man an den Kyffhäuser denkt oder an den Hörselberg, an die Initiationshöhle des Mithras als Ort der Wiedergeburt. Man denkt an Darmsysteme, an den Mutterbauch, die Versorgung mit Nahrung. Er war übrigens ein reines Nahrungsnaturell. Wenn er im Tauchboot ist, sind Konserven an Bord, die er dann öffnet und Zigarren wohlverpackt und so weiter und so weiter. Alphabetisiert könnte man hier Begriffe aufzählen, die lese ich jetzt vom Zettel ab, die eine Rolle im Werk spielen. Und da haben wir dann, wenn wir zwischen den Wörtern hören, auch schon die ganze Welt des Surrealismus vor uns. Abgründe, Amputationen, Blut, Brücken, Brunnen, Bücher, Burgen, Fackeln, Felsen, Feuer, das Fliegen, Gärten, Gefängnis, Geheimbünde, Geister, Gold, Hinrichtungen, Kinder, Kristall, Kugel, Labyrinthe, Leichen, Lichterscheinungen, Magie, Masken, Menschenfresser, Monstren, Mönche, Mütter, Opfer, Perlen, Priester, Qualen, Quellen, Riesen, Riten, Schlösser, Seher, Spiegel, Tempel, Tod, Treppen, Wanderungen, Wüsten und Zwerge. Das alles kommt irgendwann einmal bei ihm vor und wir werden vielleicht beim Surrealismus nochmals auf diese Dinge kommen. Kraft lesen, das ist wirklich eine eigentümliche Erfahrung. Es bedeutet meistens so eine Art Achterbahnfahrt, ruft abwechselnd und durcheinander Staunen oder Schmunzeln oder auch Stirnrunzeln hervor. Manchmal lässt es einen auflachen, auch den Kopf schütteln, ja, ab und an auch das Gefühl, hoppla, was lese ich denn da überhaupt? Wo will er denn jetzt mit mir hin? Hat der sie überhaupt noch alle? Wie springt der denn mit seinen Lesern um? Was wird er mir als Leser denn noch zumuten? Und wie will er denn aus dieser oder jener dramaturgischen Engführung, in die er sich selber hineingeschrieben hat, jemals wieder herauskommen? Und da hatte ich ja vorhin schon gesagt, manchmal liefert er eine Erklärung, sie ist okkult oder sie ist naturwissenschaftlich oder sie ist beides ineinander verschränkt. Manchmal bleibt er schuldig und manchmal vertröstet er einen, die Erklärung kommt später, aber möglicherweise kommt sie dann auch gar nicht. Und man bleibt sozusagen allein zurückgelassen mit dieser unglaublichen Situation. Indem Kraft sich Volksschriftsteller nennt und er betont mehrfach mehr, wolle er bitte gar nicht sein, arbeitet er deklariert und somit bewusst im Auftrag der anderen, der bürgerlichen, kleinbürgerlichen, proletarischen Gesellschaft, der europäischen Primitiven sozusagen, der Unterklasse, der einfachen Leute. Heißt das automatisch auch der kindlichen Gemüter? Nein. Seine Literatur, das ist schon mehr etwas für Leser im Alter Pubertät aufwärts. Typischerweise hat er immer mal davon geträumt, auch für Kinder, Jugendliche zu schreiben. Aber so wie May das macht, ist ihm das, Gott sei Dank, sage ich, nicht gelungen. Aber eine gewisse kindliche Naivität ist bei ihm nicht zu leugnen, ist weit jenseits der Kälte, der Entfremdung, der üblichen Kolportage. Vielleicht muss man sogar den Begriff Alterität hier anwenden, muss mit Derrida vom Anderen im Inneren des Selbst sprechen. Er katapultiert sich sozusagen in die Psychen der Leser auch hinein. Man mag selber beurteilen, ob das übertrieben ist bei einem Autor von Pulp Fiction. Ich finde, es ist nicht übertrieben. Der Autor ist stets fühlbar in und zwischen den Zeilen. Es ist wirklich existenzielle Schriftstellerei, was Kraft da betreibt. Und ich erinnere an ein Zitat von David Foster Wallace, einem vor kurzem erst durch Suizid ums Leben gekommenen Autor. Er sagte, ich existiere. Das ist der Anstoß, der unter dem Großteil freiwilligen Schreibens pulst und unter allem gelungenen Schreiben. Und dass Kraft natürlich Lohnschreiber ist, hat das nicht verhindert, dass er ein existenzieller Schreiber ist. Kraft ist ein sehr moderner Schreiber. Die Frage war ja, woher kommt der Reiz seiner Erzählungen? Er mischt enzyklopädisches Wissen hinein. Er betreibt bereits das, was man heute in der Literaturwissenschaft Transtextualität nennt. Er nimmt Formen wie Pastiche, Parodie, Burleske. Er arbeitet mit fremdem Material. Und er lockert Texte jederzeit auf durch Dinge, die man in einem Kolportage-Roman überhaupt nicht vermutet, weil sie auch sozusagen auf der vordergründigen Ebene ja gar kein Spannungselement darstellen. Kraft ist überhaupt kein konservativer Schriftsteller. Das sieht man schon an seinen Äußerungen über die Frau, das Weib. Da ist er ganz einzigartig. Ich habe dieses Thema in meinem Buch nicht behandelt. Das wäre ein eigener riesiger Teil geworden. Ich hoffe, dass meine Frau das mal bearbeitet, von Frauensicht aus. Die habe ich ja auch infiziert mit dem Stoff. Meist ist er einfach der auktoriale Erzähler. In heutigen Germanistensprech der heterodiegetische Erzähler. Dann wieder wechselt er munter hin und her. Man darf ja nicht vergessen, seine Bücher sind im letzten Moment vorm Bruch der überkommenen Romanformen geschrieben. Und er beendet zum Beispiel in der Pulp-Fiction-Welt, in der Kolportage-Schreiberei, beendet er das Gebiet. In den Jahren, wo er stirbt, 15, 16, kriegt der Film ja auch schon eine gewisse Qualität. Da gibt es schon richtige, gute, heute noch anschaubare, ansehbare Handlungsfilme. Nichtsdestotrotz schlägt er Brücken zu jüngeren und jüngsten Tendenzen wie Pop-Literatur, Mash-up. In der Haltung Antimodernist, besonders in seiner Ablehnung des von ihm als unverschämt empfundenen Naturalismus, da ist er merkwürdig gespalten, den empfindet er sogar als teilweise als unsittlich, zeigt er sich gleichzeitig auf eine eigene naive Weise neutönerisch. Ja? Er arbeitet mit Subtext, mit ironischer Infragestellung, Unterfütterung, Brechung. Diese Dinge sind in der normalen Kolportage ja überhaupt nicht anzutreffen. Nirgendwo. Und was ihn ganz und gar einzig macht, egal wie das beim heutigen Leser ankommen mag, er erzählt, als würde er erzählen, will sagen, wie bei Seemannsgarn wird der Leser direkt angesprochen. Jetzt hör mal zu, ich gebe dir jetzt mal was auf deine Ohren. Aber er hat eben nicht den hohen Ton der ethischen Forderungen wie bei Karl May. Bei Kraft ist es, als säße er mit dem Leser als Zuhörer auf der Bank vorm Haus mit der Pfeife im Mund oder am Feuer an einem abgeschiedenen Ort oder in der Kajüte. Es ist bestes Oral Storytelling. Getippt in seine Schreibmaschine, die übrigens eine Endlosrolle hatte. Also der hat kein Blatt eingespannt und wieder ausgespannt, wenn es voll war. Das ging immer so weiter, weiter, weiter. Eine in der Tat sehr ungewöhnliche Mischung. Arno Schmidt verschlang ihn, beziehungsweise hat ihn vorgelesen bekommen, schon mit 5 Jahren. Der Vater war Polizist, hat ihm den vorgelesen und hat ihn wiederbelebt, wir werden auf Schmidt noch kommen, mit dem trefflichen Ausdruck grillenhaft. H.C. Artmann, Herbert Rosendorf, Aurore Wolf, alle diese Autoren der 60er vor allem sind von solcher Genre-Literatur beeinflusst. Kirchhoff schrieb sogar ein Buch, das er Schundroman nannte. Borges, Calvino, Eco zeigen Affinitäten. Ich behaupte natürlich nicht, dass sie von Kraft beeinflusst wurden, aber von dieser Art Literatur. Kraft haben sie leider nicht kennengelernt. In der Regel, auch das werden wir noch ausfindig machen, wie es sich damit verhält. Bei den Amerikanern Barthelm und Coover. Viele Autoren stehen unter dem Einfluss früher kindlicher Spannungslektüre, ergo unter dem unter etwas wie Kolportage. Das geht in der Modernität bis zur Selbstparodie. Dafür gäbe es mehrere längere Stellen. Da habe ich jetzt eine Passage, da begegnet er einer jungen Nonne und die hat ein Schundheft unterm Arm und er sagt, zeigen Sie mal her. Und da ist er drauf, wie er gerade jemand mit dem Säbel den Kopf abschlägt. Also es ist selbstreferenziell, könnte man sagen. Er selbst in Form eines Schundheftchens wird Gegenstand eines Schundheftchens. Ja, er als Schundheftschreiber wird Gegenstand eines Schundheftes. Und er dröselt dann diese ganze Geschichte mit der Nonne auf. Die lebt in einem Kloster, die haben diese Schundhefte abonniert. Und am Schluss stellt sich raus, diese Nonne, ob das stimmt, dass er da eine Insel habe, wo er mit seinen Leuten lebt und ob sie mit ihren Schwestern da hinkommen kann, denn die wollen alle so einen Seemann heiraten. Soweit diese selbstparodistische Geschichte in dem Band 4 von Wir Seezigeuner. Wir haben ja schon über die Marinebibliothek Wilhelmshaven gesprochen. Und im Kraftwerk hat diese Zeit zahlreiche Spuren hinterlassen. Ich sag mal, welche Autoren in diesem Kolportagewerk von 40.000 Seiten vorkommen, reflektiert werden, mit denen er sich auseinandersetzt. Boetius, Schiller, Hugo, Roosevelt, Rousseau, Proudhon, Tauler, Tausend und eine Nacht, Säume, von Laßwitz, Stevenson, Wells, Thomas Moore, Mark Twain, Brantôme, Thomas von Kempen, Schopenhauer, Tennyson, Kipling, Heraklit, Verne, Goethe, Möllhausen, Daudet, Marriott, Shakespeare, Cooper, Freytag, Scott, Spinoza, Darwin, Carlyle, Nietzsche, Schleiermacher, und das sind bei aller eingesetzten Fleißarbeit wohl noch immer bei weitem nicht alle. Mal hält er ein kleines Kolleg über dieses Gelesene, mal streift er nur solch eine Potenz der Weltliteratur, vielleicht auch einfach im Stolz, sie zu kennen. Er war also auf seine Art eigentlich ein wirklich gebildeter Mann. Er hat viel gelesen und er hat viel verarbeitet. Die spirituellen Erlebnisse. Wir haben ja jetzt schon ein paar Namen von Philosophen gehört bei dieser Liste, die ich da eben aufgezählt habe. Und ich habe auch schon berichtet von dem mystischen Erlebnis, was er hatte. Im Lauf seines Lebens hat er sich absolut auf Wiedergeburt berufen. Das steigert sich im Lauf seiner Jahre, wird immer deutlicher. In Sonnenkinder 1934 hatte er noch eingeschränkt, das Thema Wiedergeburt sei ja viel zu schwierig, man könne es in einem Roman gar nicht behandeln und die breite Masse verstünde das ja sowieso nicht. Wenn Lehmann stirbt, dann ist Lehmann tot und Lehmann kommt nicht wieder. Eine halbe Seite lang geht er dann doch näher drauf ein, und fasst zusammen. Alles, was man gelernt hat, erscheint im nächsten Leben als natürliche Begabung. Stärke deine Gesundheit, deine Kraft und du kommst wieder als gesunder, kräftiger Mensch. Amüsiere dich tot und du kommst wieder als Idiot. Also das, die klassische Karma-Aussage. Am Schluss dieser Passage heißt es lakonisch, wie du dich bettest, so wachst du auf. Und das greift er 7 Jahre später ausführlicher wieder auf. Fügt es unter dem Anagramm Fred Barkor, ja, Robert Kraft, Fred Barkor, in dem Riesenroman Atalanta ein, als ganzen Aufsatz. Und da heißt er, wie du dich bettest, so wachst du auf, Ausrufezeichen. Er referiert den Todesschlaf und die häufige Ähnlichkeit des Neugeborenen mit weiter zurückliegenden Vorfahren. Zitat, es ist einfach der tote Großvater oder Urgroßvater, der sich ordentlich ausgeschlafen hat, sowie die Gesetze der Affinität. Da verfranzt er sich dann teilweise schon in sehr kuriose Theorien, aber ebenso unterhaltsam wie fortschrittlich zeigt er sich in Schlussfolgerungen wie dieser. Zitat, somit ist es völlig sinnlos und zwecklos, einen Verbrecher hinzurichten. Denn ja, der kommt ja dann wieder, wenn er keine Zeit hat, auf Erden sein Karma abzuleben, macht er keinen Sinn. Wie er überhaupt tolle Vorstellungen hat vom Gefängnis. Er sagt, statt den Strafgefangenen christliche Pamphlete vorzulesen, wäre es besser, man würde mit ihnen Erlebnispädagogik machen und ihnen Jules Verne-Szenen vorlesen, während sie Zigarren machen zum Verkauf. Die Erkenntnis dieser Zusammenhänge, die wie ein Blitz manchen überkommen, trifft früher oder später jeden. Mag es auch einmal 10.000 Jahre dauern, bis er merkt, ich bin ein Wiedergeborener. Und da kommt eine tolle Stelle. Du bist vor einer Billion, Hochbillionjahren einmal ein Ätheratom gewesen, hast dich durch anorganisches Molekül und Pflanze und Tier zum höchsten Wesen dieses Planeten entwickelt. In weiteren Billion Hochbillionjahren wirst du selbst solch ein Planet sein, auf dem Menschen oder ähnliche Wesen als Mikroben leben. Dann wirst du eine Sonne um die Erden kreisen. Dann wird dein Geist ein ganzes Sonnensystem bilden. Und wenn du erst eine Billion hoch Billion solcher Sonnensysteme in dir vereinigst, dann bist du im Weltall noch immer eine Mikrobe, die einmal wacht, einmal schläft, einmal lebt, einmal tot ist, aber immer wieder geboren wird. Und von der noch ganz genau dasselbe Wort gilt: wie du dich bettest, so wachst du auf. Das finde ich ziemlich abgefahren für einen Kolportage, trivial, Volksromanautor. Und es hat allzu lang gedauert, bis ich das entdecken durfte. Drum heißt mein Buch auch Robert Kraft, Aventurier und Selbstsucher. Denn sein ganzes Schreiben durch all diese Abenteuerwelten, Fahrten hindurch, ist der Versuch, sich zu finden, diesen kleinen, verzweifelten Kerl, dem die Mutter mit 4 davon ist, den wiederzufinden und im Wiederfinden ein bisschen Spaß zu haben, indem man es in trancehaftem, traumhaftem Schreiben sich vors innere Auge führt. Das ist eigentlich der ganze Kraft, den hat man hier, dem sind wir hier begegnet. Ja, die Wechselwirkung zu den künstlerischen Avantgarden, das müssen wir abkürzen und beschränken auf das Beispiel Surrealismus. Denn in welchem fragilen Verhältnis er zu Expressionismus, Dadaismus, Futurismus steht, das habe ich über viele, viele Seiten abgehandelt. Aus dem Dadaismus hervorgegangen wirkt ja der Surrealismus bis heute in vielem nach und weiter. Seine Merkmale: Primat des Unbewussten, des Traums, des psychischen Automatismus, der Überlegenheit des Unvorhergesehenen, gelten ja für alle fantastischen Künste und die gelten auch für einen fantastischen Schriftsteller, wie Kraft es ist. Er ist gewiss manchmal ein tollpatschiger, oft genug auch unbeholfener Surrealist avant la lettre, bevor der Begriff überhaupt in den 20er Jahren erfunden wurde. Dies natürlich nicht im streng dichterischen Sinn, nicht in einer Vieldeutigkeit der surrealistischen Metaphern, nicht von steter Paralogik der Handlung her, wie das bei den scharfen Surrealisten ist. Er ist ein naiver Schnitzer, teils vorab gelieferter Rohlinge. Er gibt sozusagen den Zöllner Rousseau der Kolportage-Literatur. Ja? Ein Autodidakt, wie einer, der seine Motive aus Bilderkatalogen und Fantasie zusammensucht und dann naiv malt. Während, und das macht ja Rousseau so groß, während der Großteil der Kollegen immer noch ihre Staffelei in die Natur rausschleppten und da die Kuh abgefilmt haben, mit ihrem Stift abgezeichnet. Der Abgabetermin für Kolportage und das Diktat einer spannenden Handlung, denn diese Kolportage-Hefte hörten ja mitten im Satz auf und dann musste man eine Woche warten, bis das nächste Heft kam, sind ja auch ein, man kann wirklich sagen, poesiefeindliches Korsett, in das Kraft sich da gepresst sieht und das er ebenso zu bedienen wie zu sprengen versucht. Er möchte ja Volksschriftsteller sein, er möchte ja kein Schmierfink sein. Wenn es ihm gelingt, dann lässt der Zufall Spiegel, Ironie und Volkshochschule gleichzeitig walten. Wir hatten ja schon Proben, bis ins Absurde hinein, ganz wie es ihm gefällt. Und das gibt dem Erzählfluss seinen eigenen surrealen Reiz. Jemand dreht und windet sich wohlig in seinen Fesseln, erzählt und erzählt und berichtet entspannt davon. Wie Fesseln der Kolportage. Quasi ein Masochist des Schreibprozesses. Das ist auch eine erotische Haltung. Die harschen Bedingungen, unter denen solch Literaturlieferant arbeiten muss, haben aber auch eine positive Wirkung. Sie erzeugen mit dem Abgabezwang jenen Automatismus des Schreibens, den der erklärte Surrealist ja erst einmal bewusst erzeugen muss. Der muss ja erst mal sagen, jetzt möchte ich mal surrealistisch schreiben. Aber der Kraft ist einfach ein Surrealist der Kaiserzeit. Vielleicht ist das auch für die schwankende Haltung Krafts seiner Profession gegenüber. Er hasst die Kolportage und er liebt sie. Und das ist natürlich eine ganz andere Haltung als die von Karl May, der dann förmlich aufrief, Kolportageschreiber zu verfolgen und dann nachher den Edelmenschen gespielt hat, der mit solchem Schmierkram nichts zu tun hat. Surrealist avant la lettre ist er vor allem auch durch seine Traumapotheke, ein kleines Heftchen von äußerster Seltenheit. Das habe ich in meinem Buch zu 40% abgedruckt. Da wusste ich noch nicht, dass jetzt im Jahr 20 diese Traumapotheke komplett herauskommen wird. Meine Frau wird ein Nachwort dazu schreiben. Er bringt dort eine Methode luziden Träumens. Das ist ja wieder sehr modern geworden, das luzide Träumen, das Wachträumen. Gut, lassen wir es dann gut sein mit den Avantgarden. Übrigens, diese Traumapotheke schreibt er ja zu einer Zeit, als auch Freud die Traumdeutung schreibt. Diese Parallele wird man herausholen. Ja, ist sogar ein Jahr vor Freud. Es gab stets Sammler und also auch quasi bibliografische Forscher, denn man musste ja wissen, was hat denn der alles geschrieben, dieser vor Jahrzehnten gelebt habende Autor. Es gab immer Sammler und bibliografische Forscher. Ganz früh begeistert war ein heute wenig bekannter, wenig geschätzter, aber höchst bedeutender deutscher Philosoph und Groteskenschreiber, Dr. Salomo Friedländer, der sich selbst Mynona, das ist eine Umdrehung von Anonym, nannte. Und der hat den Kraft überaus geschätzt und hat tolle Sachen, einen tollen Aufsatz über ihn geschrieben. Der ist dann selber wie Heinrich Heine in der Matratzengruft während der Nazizeit in Paris in völliger Armut gestorben. Dann kam ein Mann, Jakob Bleimehl, das war ein Bäcker. Und der hat Arno Schmidt und damit auch Wollschläger auf Kraft hingewiesen. Und Schmidt erinnert sich an den Kraft. Er hat dann später mal irgendwo behauptet, er habe bei Kraft mit 5 lesen gelernt. Das war auch Autobiofiktion. Nein, der Vater, der Hamburger Polizist war, hat ihm den vorgelesen, den Detektiv Nobody. Und das saß nun immer noch in ihm drin. Und als dieser Jakob Bleimehl den berühmten, damals schon berühmten Arno Schmidt auf Kraft hinweist, ist der einerseits am Haken des Interesses, andererseits ist er angefressen. Kommt da so ein Bäcker und weist ihn, das große Gehirntier, als literarischer Dilettant auf seinen Kraft hin. Und da fängt dann ein Wettbewerb an zwischen Wollschläger, der zu der Zeit im Karl-May-Verlag arbeitet, und Schmidt. Die haben sich ja dann beide über Jahre, Jahrzehnte mit Karl-May befasst. Und immer wieder taucht Kraft wie ein Gespenst im Briefwechsel, der jetzt ediert ist, zwischen Wollschläger und Schmidt auf. Und Schmidt hat immer die Angst, der Wollschläger könnte vorpreschen und aus dem Kraft eine Figur machen, wie er eine Großfigur aus dem Mai gemacht hat. Ja? Und er möchte den Kraft ja selber. Aber es kommt nicht dazu. Sie schieben wie eine heiße Kartoffel immer einer zum anderen. Und Schmidt ist dann eben geradezu neidisch und will den Wollschläger einbremsen. Und das tut er eines Tages in einem Brief, in dem er sagt, mein lieber Freund, dass diese Typen wie Mai und Kraft, das sind doch alles nur Handwerksburschen. Denen sollten wir nicht so viel Zeit gönnen. Daraufhin schreibt dann Wollschläger zurück, in meinen Worten gesagt, ja, großer Meister, du hast völlig recht, ich werde mich brav verhalten und mich nicht mehr mit Kraft befassen. Ja. Und so dass es dazu nichts kommt. Das ist wirklich, das war wirklich die Chance. Kraft hätte genauso groß entdeckt werden können in den 60ern dann, als diese ganze Popwelle und die Trivialliteraturwelle in der Sekundärliteratur an den Unis hochpushte. Als Karl May zur großen Figur wurde, hätte Kraft auch zur großen Figur werden können. Aber indem Schmidt den Wollschläger bremst und es selber auch nicht zu einem Abendfeature im Rundfunk macht, wie all die Leute, die er da bedacht hat, geht der Kraft erneut wieder ins Nebulose aus. Dann kommen Leute wie der Bernd Steinbrink in seinem Buch 1983 Abenteuerliteratur des 19. Jahrhunderts in Deutschland ein ganzes Kapitel Kraft gewidmet. Das war sehr wichtig. Ungefähr zur selben Zeit gibt es diesen Walter Hähnle, einen Sammler, der auch anfängt, den richtig bibliografisch zu betreuen, den Kraft. Dann taucht aus der untergegangenen DDR der Herr Bratz auf, lernt den in Wien lebenden Sammler Mayrhofer kennen und die beiden begründen die Edition Bratz und Mayrhofer und verlegen neben Originaltexten von Kraft eine Biografie von Walter Hähnle und Robert Richter. Es gab also dann schon gleich ziemlich am Anfang Mitte der 90er Jahre eine Biografie, die ist aber lang vergriffen und ist zu neu zu machen, auch aufgrund meines Buches und anderer Aufsätze und Forschungsergebnisse, die soll in den nächsten Jahren dann rauskommen. Bratz und Mayrhofer haben bis heute 15, 16, 17 Bände, werden es demnächst sein, von Originalwerken herausgegeben. Dazu gibt es von Bratzens Hand die tausendseitige Bibliografie. Dann meine Annäherung an den Kraft, mein Bemühen, ihn wenigstens in einer Art, nennen wir es ruhig so, Seitenkapelle des Kanons unterzubringen. Ja. Dort hat Kraft seinen sicheren Platz. Da bin ich überzeugt davon. Es gab bereits 3 Symposien. Wer sich heute mit Kraft befassen will, müsste ja theoretisch erstmal diese 40.000 Seiten, wo es kein Handbuch gibt, wo ich sagen, erfahren kann, was sind die starken Stellen, was sind die starken Romane, was ist eher schwach. Natürlich gibt es auch viel Schwaches bei ihm. Das kann ja bei dieser Menge gar nicht anders sein. Drum verweise ich hier nochmal auf meine 5 YouTube-Lesungen, alle im Bereich 2, 3, 4 Minuten, eine 16 Minuten. Da kann man mal Kraft in einem längeren Stück hören. Es wäre zu überlegen, ob man Kraft in einen Reader packt. Dann müsste man aber wieder einen Großverlag haben wie Heine oder Goldmann oder Rowohlt oder irgend sowas. Denn die Kenner, die Connoisseure können sich ja bei Bratz und Mayrhofer bedienen. Denen brauche ich keinen populären Reader zu geben. Dann haben wir überlegt, ob wir ein paar CDs machen, Hörbücher. Es gibt ja schon eine Doppel-CD, die einer Ausgabe beigelegt wurde, Erlebnisse eines 13-jährigen Knaben. Also da gibt es viele Möglichkeiten in der Zukunft. Mal sehen, wie sich das alles entwickelt. Nun, wenn ich das zusammenfasse, mein Bild von Kraft. Kraft war alles andere als ein abgefeimter Schundproduzent. Vielmehr ein großer Zweifelnder und ein Verzweifelter, ein Genreliterat auf der Suche nach dem Sinn des Lebens, seines Daseins, wie nur je ein Schriftstellerkollege der sogenannten Hochliteratur. Auf vielen Seiten seiner Schriften spürt man das metaphysische Element, dieses Ringen einer Psyche um sich selbst, um ein positives Verhältnis zum Dasein. Und er folgt dabei, ohne natürlich Charles Baudelaire überhaupt zu kennen, dessen Forderung, sich als Autor ins eigene entblößte Herz blicken zu lassen, dort selber hineinzublicken und das Gesehene wiederzugeben. Jedenfalls geniert sich Kraft nicht. Er hält nichts zurück. Er versucht nicht, den Tugendbold oder den tollen Hecht zu geben. Er zeigt offen die Quellen, aus denen er sich speist. Man ist als Leser an Krafts Mühen beteiligt, die Eihaut abzustreifen, sozusagen seelisch ganz erwachsen zu werden. Im Zentrum seines Werks findet man deshalb die Suche nach dem eigenen Selbst. Darüber die Dunstglocke, der Smog der Abenteuerkolportage. Keine Mischung, die jedem damals gleich aufgegangen sein dürfte. Doch wie heißt es so schön bei Novalis? Der Geist erscheint immer nur in fremder, luftiger Gestalt. Und diese über die Generationen anhaltende Faszination seiner Bücher ist vielleicht genau diese Mischung. Und dann kommt dazu die Tragik seiner Person im Schnittpunkt von Leben und Werk. Das spürt man, das berührt einen. Das ist seine spezifische Art von tatsächlicher Tapferkeit, das Leben nicht nur irgendwie zu ertragen und Schundheftchen zu schreiben, sondern das Leben zu lieben, es aktiv zu gestalten. Trotz allem.